Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so da sitzt oder stehst und die Lieder hörst, singst. Das ist eine wunderbare Hoffnung, die wir haben, die wir auch in diesen Liedern Ausdruck verleihen. Und gleichzeitig ein, aber wir sind noch nicht da. Das vorletzte Lied, was wir gesungen haben, Christus hält mich fest, zu sagen, er hält mich fest, wenn mein Glaube schwinden will, wenn ich in Schwierigkeiten bin, wenn ich in Not bin. Aber dann auch zeigt es hin und sagt, hey, es bleibt nicht immer so. Und wir werden die Herrlichkeit bei ihm erleben, wenn wir seine Kinder sind. Und Jesus verbrachte den letzten Abend mit seinen Jüngern und hat sich zu ihnen gesetzt und hat ihnen gesagt, ich gehe von euch, ich werde sterben. Aber damit öffne ich die Tür zum Himmel. Und seid nicht bestürzt. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und das, was Jesus getan hat mit seinen Jüngern, das möchte ich gerne mit uns tun. Also liebend gern würde ich eigentlich auch einen Stuhl haben und wir sitzen uns einfach im Kreis und wir können reden. So konnte Jesus es tun, dafür sind wir ein paar zu viele Leute, von daher bleibe ich hier vorne. Aber das ist, was Jesus getan hat. Er hat nicht eine Show abgeliefert. Er hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, alle Scheinwerfer bitte her, ich will euch was präsentieren. Er war bei den Leuten, mit ihren Sorgen, mit ihren Bedenken, mit ihren Zweifeln, in ihren Umständen. Er sagte, ich bin bei euch. Und später sagte er, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich werde euch nicht verlassen. Wie würdest du deine Beziehung zu diesem Herrn beschreiben, zu Gott beschreiben? Egal, wie du sie jetzt beschreiben würdest, egal, ob du denkst, oh, die ist eigentlich ganz okay oder, naja, könnte besser sein, oder quasi nicht existent, Gott will, dass sie besser wird. Und er will deswegen zu uns reden. Deswegen hat er das aufschreiben lassen. Deswegen ist er auf die Erde gekommen. Deswegen sind wir heute Morgen hier. Und damit das nicht einfach nur ein frommer Wunsch bleibt, hat er alles dafür getan, damit sich das auch erfüllt. Wir haben letzte Woche gehört, dass wir in Christus bleiben sollen. Und wenn du hier warst, du erinnerst dich vermutlich an den Schwamm. Ja, okay, so wie der Schwamm in dem Wasser war und das aufsaugt, so sollen wir wie auch eine Rebe am Weinstock bleiben, um Frucht zu bringen. Und wir sollen Frucht hervorbringen. Und wir haben letzte Woche konkret auch über Friede, Freude und Freunde gesprochen, die aus dieser Beziehung heraus auch wachsen soll. Aber ich denke, unser Problem dabei ist manchmal so ein bisschen wie im Laden, wenn du Frucht einkaufen gehst. Also fast alle, wenn ich da mal ein bisschen rumschaue, wenn die in der Fruchtabteilung beim Einkaufen sind, dann schauen sie ziemlich genau durch. Manchmal fassen sie es sogar an. Und dann, welche ist jetzt die richtige Gurke, die keine weichen Stellen hat? Und die Tomate, die sieht mir noch nicht so ganz richtig aus oder zu weit durch aus. Ich will das Allerbeste haben. Und die anderen sortiere ich aus. Das mag für das Mittagessen gut sein. Aber manchmal machen wir das Gleiche. Und wir schauen uns untereinander um und sagen, oh, meine Frucht ist nicht so gut wie seine Frucht. Ich sehe da bei jemand anders, da ist das irgendwie besser, da ist das schöner, da ist das kräftiger oder wie auch immer. Und dazu war es nicht gemeint. Und Jesus möchte diesem entgegenwirken. Und deswegen, ja, ich weiß, wir haben Verse 9 bis 17 auch letzte Woche schon angeschnitten. Christoph hatte darüber schon einiges gesagt, aber ich will es nochmal aufgreifen, weil ich glaube, da sind noch Elemente drin, die gesagt waren, also es ist überhaupt nicht zu sagen, das war nicht gut genug oder so, sondern etwas, was ich nochmal betonen möchte. Johannes 15, Verse 9 bis 11. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Jesus fordert dazu auf, bleibt in meiner Liebe, also bleibt in Jesu Liebe. Und er macht diesen Übergang von dem Bild vom Weinstock, wo er sagt, naja, eine Rebe kann keine Frucht hervorbringen, wenn sie nicht im Weinstock bleibt. Und macht jetzt den Übergang und sagt, okay, klar, ihr seid keine Trauben, ihr seid keine Reben im wörtlichen Sinne. Und ich beziehe das jetzt ganz konkret, das ist, was Jesus hier tut, sagt, bleibt in meiner Liebe. So wie ich euch geliebt habe, bleibt da drin und dann wird auch die Liebe bei euch wachsen. Also er beginnt mit bleibt in meiner Liebe. Das heißt nicht produziere deine Liebe, sondern bleibe erstmal darin, dass ich dich liebe. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Aber ich weiß, wie es den Jüngern ging, als sie das zum ersten Mal gehört haben. Die waren voller Angst. Die wussten nicht, wie es weitergeht. Und Jesus sagt, okay, egal was kommt, bleib in meiner Liebe. Umstände ändern sich, Finanzen ändern sich, Gesundheit ändert sich, Gott ändert sich nicht. Bleib in meiner Liebe, bleib darin. Wir können uns Gottes Liebe nicht verdienen. Er sagt nicht, verdient euch meine Liebe, sondern bleibt darin. Und du kannst nur bleiben in dem, was du schon hast. Er sagte, ich habe euch schon geliebt. Bleibe darin. Nimm sie an. Nimm sie für dich in Anspruch. Sagen, okay, selbst wenn der Nachbar mich gerade nicht ausstehen kann, weil ich gestern zu laut gewesen bin oder, ja, Gott, du liebst mich immer noch. Und deine Liebe ist nicht an meine Leistung gebunden. Ist nicht daran gebunden, okay, du liebst mich, wenn ich brav und nett bin und schimpfst, wenn ich böse bin. Sondern du liebst mich. Punkt. Warum? Weil du Liebe bist. Er ist es. Er kann per Charakter nicht anders sein. Er ist gleichzeitig heilig, er ist gleichzeitig gerecht, er ist gleichzeitig gnädig, aber er ist nie weniger als Barmherzigkeit, Liebe, Gnade, Gerechtigkeit, Heiligkeit. Und seine Aufforderung ist, bleibe darin. Na, wie machen wir das? Wir brauchen gar nicht unsere Ideen auszutauschen, weil er sagt es direkt im nächsten Vers. Vers 10, wir haben es schon gelesen. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Sagst, warte mal, dann heißt es ja doch, wenn wir gut sind, wenn wir seine Gebote halten, dann bleiben wir in seiner Liebe. Okay. Lass mich das erklären mit dem Bild, das er gerade selber vorher gebraucht hat, von dem Weinstock. Okay. Gott ist Liebe und wenn wir in ihm bleiben, fließt seine Liebe durch uns. Und das äußert sich dann in Tun von seinem Willen. Also er sagt, bleibt in meiner Liebe und nicht verdient euch meine Liebe, indem ihr all das tut, was ich euch sage, sondern bleibt darin, dass ich euch liebe und wenn das euch wirklich füllt, dann werdet ihr das tun, was mein Wunsch ist, weil das in euch drin ist, weil ihr das tun wollt. Ja? Wenn du etwas liebst, ja, dann muss man dich nicht dazu zwingen. Ja? Einige lieben es, Volleyball zu spielen. Und dann musst du ihnen nicht den Arm umdrehen, richtig? Den Arm umdrehen zu sagen, du musst heute Abend hingehen und Volleyball spielen. Ja, super, das mache ich gerne. Die meisten Eltern sagen, das klappt nicht so ganz bei Hausaufgaben. Warum nicht? Weil sie es nicht lieben. Wenn du etwas liebst, dann möchtest du das tun. Das funktioniert auch in Beziehungen. Wenn die Beziehung gut ist, dann willst du Zeit miteinander verbringen. Und so möchte Gott, dass er sagt, bleib in meiner Liebe. Wenn du verstehst, ich hab dich lieb und ich will wirklich das Beste für mich, dann versuchst du nicht von mir wegzulaufen. Dann sagst du nicht, ach, schon wieder deinen Liebesbrief lesen. Hab ich doch schon so oft. Da steht ja doch nichts Neues drin. Ja, man sagt, nee, ich will das aufsaugen, ich will das haben, ich brauche dieses. Mir geht es gut in der Gegenwart Gottes. Bleib in seiner Liebe. Denn wenn es aus Liebe getan wird, dann ist es gerade nicht aus Zwang. Und dann ergänzt Jesus noch, Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig sei. Er sagt, was ich euch sage, ist nicht, um euch zu langweilen. Ist nicht, um irgendwie die Seiten zu füllen. Ist nicht, damit ihr irgendwann besser schlafen könnt. Ja? Er sagte, was ich euch sage, wenn du das beherzigst, dann soll das zu einer Freude führen. Und zwar, er sagte, dann bleibt meine Freude in euch und eure Freude wird völlig sein. Hey. Wenn wir aber nochmal bedenken, was die Umstände sind, in denen er das sagt, dann entsteht die Freude nicht aus der Abwesenheit von Leid, sondern er wächst aus der Gegenwart Gottes. Er sagte, ich bin ja bei euch und ihr sollt euch freuen, dass das, was Gott geplant hat, dass sich das erfüllt. Ihr werdet miterleben, wie Jesus gefangen genommen wird. Ihr werdet miterleben, wie er abgeführt wird, wie er angeklagt wird, wie er gekreuzigt wird. Er sagte, trotzdem soll das, was ich euch sage, dass ich jetzt nicht sauer darauf bin, dass ihr mich nicht verteidigt habt oder dass ihr nicht für mich eingesprungen seid, sondern dass ich euch liebe und dass ich weiß, dass Gott seinen Plan erfüllt. Das soll euch mit Freude erfüllen. Wie hat Jesus das selber geschafft? Wie konnte er diese Freude haben, gerade im Anblick seines eigenen Todes, den er mehrfach hier erwähnt? Also das hat er definitiv in seinem Kopf. Das hat er nicht ausgeblendet und sagt, wir freuen uns nochmal und vergessen morgen, weil morgen wird nicht so schön. Ja? Sondern er sagte, im vollen Bewusstsein dessen, was kommt, ich habe Freude. Wie? Hebräer 12, Vers 2. Lass uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude wille die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Was hat er getan? Er hat nicht nur geschaut, was mache ich im Moment gerade durch, sondern was wird dadurch erreicht. Um der vor ihm liegenden Freude willen, was war das? Ja, er kehrt zurück zum Vater und er ermöglicht, dass du und ich auch beim Vater sein können. Und das hat ihn so mit Freude erfüllt, dass er sagen konnte, er duldete das Kreuz. Ja, steht nirgendwo, er freute sich über das Kreuz. Er erduldete es, er hat es ertragen, weil er wusste, was das erkauft, was das ermöglicht. Wir müssen nicht begeistert sein vom Leid, von dem, was wir vielleicht gerade durchmachen. Aber wir dürfen eine Freude haben, unabhängig von den Umständen zu sagen, okay, egal was passiert, und Daniel hat diesen Abschnitt am Anfang vorgelesen aus Römer 11, nichts, was geschieht, kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ja? Und das darf ich wissen, darin darf ich meine Ruhe und meine Gewissheit haben. Wie wird dann seine Freude zu unserer Freude? Da sagt er, dann wird meine Freude in euch sein. Das geschieht dann, wenn wir uns an dem freuen, was Gott erfreut. Einmal, dass sein Ziel erreicht wird, aber wenn wir im vorigen Kapitel, jetzt sind wir Johannes 15, Lukas 15, schauen, da benutzt Jesus mehrere Gleichnisse Und ein kurzes, das er erzählt, ist in Lukas 15, Verse 8 bis 10. Lukas 15, Vers 8. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, Drachmen waren deren Währung, zündet nicht, wenn sie eine davon verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. So wie jemand, der etwas Wertvolles verloren hat, das verzweifelt sucht und dann sich freut zu sagen, ich habe es wiedergefunden. Er sagt, so ist im Himmel Freude, wenn ein Sünder zur Erkenntnis kommt, zu sagen, ich muss gerettet werden und Gott ihn rettet. Ich meine, wir sind zum Großteil Deutsche und wir sind Baptisten. Wir sind nicht unbedingt für unsere Freude bekannt. Aber im Himmel ist Freude und nicht nur so, okay, alle mal bitte lächeln. Ja? Sondern die sagen, wow, Gott freut sich. Wusstest du, dass das eine Emotion Gottes ist? Weil viele haben irgendwie die Vorstellung so, der sitzt da irgendwie so ein bisschen. Mal schauen, was sie da anstellen. Nein, er freut sich und sagt, schau her, ich habe diese Menschen selber geschaffen und sie sind vom Weg abgekommen. Aber jetzt wurde das Evangelium verkündet. Ich habe ihnen meine Versöhnung angeboten und da ist jemand, der hat das angenommen. Wunderbar, dafür habe ich meinen Sohn gesandt und ich freue mich. Und diese Person wird jetzt die Ewigkeiten bei mir verbringen, wird nicht leiden, sondern jede Träne wird abgewischt. Und da ist eine Freude und er sagt, ich bin so froh. Und wenn du das angenommen hast, bist du ein Grund für die Freude Gottes. Nicht, weil du alles richtig gemacht hast, sondern weil du gefunden worden bist. Hast du Gott diese Freude gemacht? Er sagte, bleib in meiner Liebe. Erinnert euch daran, ich habe euch gern und ich habe alles gegeben, um euch zu suchen und zu finden. Wie bleiben wir also in Jesu Liebe? Nicht indem wir sagen, oh, ich strenge mich jetzt doll genug an und wenn ich gut genug bin und wenn ich genug evangelisiere und wenn ich genug Merkverse auswendig lerne und wenn ich genug bete, dann wird Gott vielleicht sagen, okay, gar nicht so schlecht. Ja? Denn wenn wir versuchen, es zu verdienen, dann ist es nicht mehr aus Liebe. Aber es ist auch nicht einfach ein Gefühl. Okay, ich muss mich jetzt danach fühlen, dass Gott mich liebt. Woran kann ich denken, was kann ich machen, dass ich irgendwie dieses Gefühl heraufbeschwöre? Denn er sagt, bleibt in meiner Liebe. Nicht kreiere deine Liebe für mich. Es geht um seine Liebe. Wie machen wir das? Mache dir Jesu Liebe bewusst und lebe in diesem Bewusstsein. Und ich hatte darüber nachgedacht, welche Botschaft zu bringen. Dann habe ich gedacht, heute ist Abendmahl. Ich muss es an diesem Sonntag machen. Ja, weil das ist genau, was Abendmahl ist. Wir machen uns seine Liebe bewusst. Wir führen uns vor Augen. Wir erinnern uns zu sagen, Gott hat uns so sehr geliebt, dass sein Sohn Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, um für meine Schuld zu sterben. Das ist seine Liebe. Und wir sollen sie uns bewusst machen und wir sollen darin leben. Wie sieht das aus? Wie sieht es aus, dass wir in dieser Liebe leben? Zum Beispiel morgen. Kannst du morgen Jesus leben? Mache, was du machst für ihn. Er ist allgegenwärtig. Sag einfach, okay, ich muss putzen. Herr, ich mache es sauber für dich. Ich muss Tabellen erstellen. Herr, ich mache es so gut es kann für dich. ich muss Ware ausfahren. Herr, du bist bei mir. Und wir fahren jetzt mal gemeinsam zu diesem Laden und bringen die Ware hin. Und ich tue es für dich. Wir haben eine Reihe an Eltern hier. Wenn die Kinder was machen, ja, dann hast du ein kleines Kind, vielleicht 2, 3 Jahre, und das überreicht dir ein Bild und sagt, das ist für dich. Was ist deine Reaktion? Oh, komisch. Was soll das überhaupt? Kann darauf gar nichts erkennen. Das ist irgendwie ein paar blaue Striche. Das kann ich viel besser. Du hast den Mülleimer. Macht das jemand? Ich hoffe nicht. Ja? Warum nicht? Es ist von meinem Kind für mich. Glaubst du, Gott ist weniger liebender Vater als du? Er sagt, hey, das ist von meinem Kind und es ist für mich. Und ich freue mich, wenn es von meinem Kind und für mich ist. Er braucht nichts Gekauftes. Er braucht nicht Leistung. Aber er kann es auch unterscheiden. Ja? Ich darf wieder nicht meine Kinder als Beispiel nehmen, aber ich habe ein paar Kinder hier sitzen. Und wenn die mir ein Bild überreichen, das so ist, bitteschön, dann sage ich, was soll das? Das ist nicht ein Ausdruck deiner Liebe. Dafür bist du schon zu alt. Geben wir unser Bestes für den Herrn. Dann sagen wir, Gott wollte schon wieder, dass ich da im Gottesdienst bin, und dann, ich glaube, er möchte auch, dass ich irgendwie was mitschreibe. Okay, den Satz kann ich abschreiben. Keine Ahnung, was er bedeutet, aber da steht es. Ich hab's gemacht. Bitte Gott, war für dich. Nee. Wir wissen, wie es geht. Bleib in seiner Liebe. Mache dir bewusst seine Liebe für dich. Und dann antworte in dieser Liebe und tu das, egal was du machst, egal was deine Aufgaben sind. Aber sag es, Gott, es ist für dich, weil du mich zuerst geliebt hast. Nicht zu sagen, jetzt verdiene ich mir, dein Kind zu sein. Genauso wenig wie dieses Bild das Kind zu einem Kind macht. Sondern es ist einfach ein Ausdruck zu sagen, ich wollte was für dich machen. Und vielleicht ist es nicht toll, aber es freut das Vaterherz. Und vielleicht ist deine Leistung oder das, was du für den Herrn machst, nicht so groß wie das von jemand anders. Aber Gott kennt dich. Und wenn du es für ihn machst, dann sagt er nicht, ah, komm, da habe ich schon bessere gesehen. Dann sagt, hängt das auf. Ich weiß nicht, ob es im Himmel Kühlschrank gibt, aber ja, er hängt es auf und sagt, das ist von meinem Kind für mich. Bleib in Jesu Liebe. Aber da bleibt er auch nicht stehen. Vers 12 in Johannes 15. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich, dass ihr einander liebt. Also die Liebe, wir sollen in Gottes Liebe für uns bleiben, in Jesu Liebe für uns, und wir sollen diese Liebe, seine Liebe dann auch zeigen. Liebt einander. Ich bin davon erfüllt und ich gebe das an andere weiter. Jesus wusste, dass er die Jünger bald verlassen würde und dann müssen sie miteinander auskommen. Und das hat bis dato nicht immer so ganz gut funktioniert. Die haben sich schon wiederholt gestritten. Aber Gott misst daran unsere Liebe für ihn. Es ist leicht zu sagen, oh, ich liebe Gott und ich liebe es, Lieder zu singen und zu loben und mich gut zu fühlen. Jesus sagt, ja, aber die Liebe misst sich auch daran, ob du deinen Nächsten liebst, ob ihr einander liebt. In 1. Johannes 4 steht in Vers 20 und 21, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Braucht keine Interpretation, ist ziemlich direkt. Ja? Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Man sagt, okay, schön, du hast meine Liebe erfahren. Du sagst, du liebst mich. Schau mal, da sind 120 Leute, du kannst mir deine Liebe zeigen. Liebt einander. Liebe den Nächsten. Wenn du diese Liebe in dir hast, dann gebe diese Liebe weiter. Und von all den Geboten, hatte ich ja vorher gesagt, ja, wenn du mich liebst, dann haltet meine Gebote, greift er dieses Gebot heraus und befiehlt seinen Jüngern, liebt einander. Und dann qualifiziert er das auch noch und sagt, nämlich so, wie ich euch geliebt habe. Wie hat er sie geliebt? Er hat Zeit mit ihnen verbracht, er hat sie angeleitet, er hat alles mit ihnen geteilt, er hat sie geliebt. Können also andere ein Abbild von Jesu Liebe in deinem, in meinem Leben erkennen? Oder das ist eher so ein komplettes Zerrbild, wo du sagst, okay, keine Ahnung, was das Original war. Ja, wir sollen eine Reflexion von seiner Liebe sein. Und der größte Ausdruck dieser Liebe ist, sein Leben hinzugeben. Größere Liebe hat kein Mensch als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Okay, du willst, dass ich nicht nur sage, ich liebe dich, hier ist mein Beweis und er hat sein Leben gegeben. Nun, einige sind da immer sehr genau und schauen und sagen, aber warte mal, er sagt doch hier, größte Liebe ist, sein Leben zu geben für seine Freunde. Aber einige spielen das aus gegeneinander und sagen, ja, aber was ist mit Feindesliebe? Ja, es geht nicht um für wen das gemacht wurde, sondern um den Preis, der bezahlt wurde. Ja, ich habe es so formuliert. Die Größe der Liebe zeigt sich nicht an der Größe des Objektes, sondern an der Größe des Opfers. Okay? Wenn er sagt, größere Liebe hat keiner, als dass er sein Leben gebe, zu sagen, mehr konnte Gott nicht geben als sein Alles, als sich selbst, das ist, was er gegeben hat. Okay? Und es bezieht sich nicht darauf, wie, sind das jetzt Freunde, Feinde oder so, sondern er hat alles gegeben. Sagst du, naja, warum sagt er dann hier Freunde? Wenn du nochmal in Johannes 15 schaust, da sagt es das am Ende von Vers 14, ne, größere Liebe, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das war Ende Vers 13, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also er benutzt hier Freunde, weil er sagte, ich rede zu euch. Und ja, ihr seid meine Freunde und ich gebe mein Leben für euch. Aber trotzdem klingt der Satz für uns so ein bisschen so, weiß nicht, ob das so, man das so sagen sollte. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also wenn jemand dir das sagt, du bist mein Freund, wenn du tust, was ich dir sage, dann sagst du, das klingt nicht gut. Wir bleiben lieber auf Abstand. Ja? Aber Jesus hat schon angekündigt, dass er sein Leben für sie geben wird. Also es geht hier nicht um Machtmissbrauch. Ja, ja, ich hab dich gern, wenn du tust, was ich dir sage. Und er benutzt dann hier weiter den Unterschied und sagt, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch Freunde. Der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Freund ist nicht unbedingt, was er macht, aber warum er es macht. Der Sklave setzt nur die Befehle um, der Freund versteht die Absicht dahinter. Er sagte, ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich vom Vater gehört habe. Er sagt, ich habe euch offenbart, was ist die Absicht dahinter? Ja. Ein Sklave damals oder auch ein Angestellter heutzutage, der kriegt einfach die Anweisung, macht das. die Aufforderung ist, tu es. Ja, warum? Weil es dein Auftrag ist. Darum. Dafür wirst du bezahlt. Mach es. Ja. Aber ein Freund sagt, hey, wollen wir dieses machen? Das ist die Absicht und das wäre doch schön. Und diese Erklärung, das ist, was Jesus tut. Er offenbart für uns seine Absicht. Er sagt nicht nur, hier sind die Anweisungen, hier sind die Gesetze, hier sind die Gebote, mach. Sondern er schreibt die ganze Geschichte auf. Und deswegen ist die Bibel so wunderbar, weil sie vorne anfängt und sagt, in der Ewigkeit, Gott am Anfang schuf Himmel und Erde und das ist, wie er sich's gedacht hat und war alles vollkommen. Dann Sünde kam rein und hier ist, wie er dem entgegengewirkt hat. Er erzählt uns, was es hat. Hey. Aber mit diesem Abgleich macht er auch, dass die Autorität Gottes steht nicht zur Diskussion, aber unser Verhältnis zu ihm. Bei beiden ist es, wenn ihr mich liebt, tut, was ich euch sage. Ja? Aber die Frage ist, was ist unser Verhältnis zu ihm? Entweder bleibt er der Herr und wir müssen uns ihm unterordnen, oder wir ordnen uns ihm unter und er ist unser Vater. Was ist dein Verhältnis? Ist es ein Dienstverhältnis? Okay, Gott, du hast gesagt, ich mach. Das ist, was er hier als Sklaven bezeichnet. Oder ist es Vater? Du hast dich gegeben. Und das wird hier in diesem Satz so deutlich. Ich nenne euch nicht mehr Sklave. Sklave weiß nicht, was sein Herr tut, was sein Befehlshaber tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das ist eine persönliche Beziehung, euch kundgetan habe. Es ist dieser Austausch da. Ich weiß, einige tun sich schwer damit, gerade mit diesem Bild vom Vater, weil sie nicht unbedingt immer den Unterschied gesehen haben zwischen zwischen Vater und Diktator, zwischen einem, der sehr autoritär leitet. Okay? Aber der himmlische Vater zeichnet sich dadurch aus, dass er seinen Kindern die Absicht erklärt und bei der Umsetzung hilft. Und das ist ein gutes Vorbild. Okay? Wenn du sagst, okay, was ist damit gemeint mit Vater? Oder vielleicht bist du Vater. Und sagst, wie kann ich denn den himmlischen Vater reflektieren? Oder als junger Mann, wonach sollte ich schauen? Wonach sollte ich streben? Wie sollte ich sein? Er bespricht das und hilft bei der Umsetzung. Das ist, wie der Vater, der himmlische Vater mit uns ist. Ich will noch einmal mit dieser Aussage auf den Kontrast eingehen, weil der uns vielleicht auch im Alltag hilft. Der Chef will das Beste von dir. Der Freund will das Beste für dich. Ist Gott für dich Chef oder Freund? Bist du zu anderen Chef oder möchte gern Chef oder Freund? Wollen wir von Leuten das Beste für uns oder wollen wir das Beste für sie? Gott sagt, ich habe euch Freunde genannt. Ich will nicht etwas von dir, sondern ich will etwas für dich. Davor ist er gekommen. Er hätte im Himmel bleiben können, wenn er das Beste von uns wollte. Aber er ist gekommen, weil er das Beste für dich, für mich, für uns möchte. Das war seine Motivation. Gott ist Gott und hat damit die Autorität. Aber er bietet uns die Freundschaft an, indem er seine Absichten offengelegt hat. Und die Initiative dazu geht von ihm aus. Anfang Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ja. Aber wenn einige das hören, sagen sie, oh, dann ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dazu gesetzt, dass ihr dieses und jenes tut. Dann sagen einige gleich, oh, dann ist ja doch alles vorherbestimmt, dann ist alles erwählt, dann ist ja doch egal, was ich tue. Das Wort wird anders gebraucht. Ich gebe ein Beispiel davon in Apostelgeschichte 1, 24 und 25. Das ist nach der Himmelfahrt und da ist die Gemeinde zusammen und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskenner alle, zeige von diesen beiden, das waren ein Ersatz für Judas, der mittlerweile gestorben war, den einen an, den du auserwählt hast, damit er die Stelle dieses Dienstes und Apostelamtes empfängt, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Welchen hast du dir ausgesucht? Oh, ist der andere nicht erwählt? Ist der andere nicht gewollt? Ist der andere verworfen? Nein. Es waren zwei Geschwister, die gesagt haben, hey, das sind beides gute Männer, die sind beide im Glauben, die haben beide viel miterlebt. Wir würden sie beide empfehlen können. Herr, welchen hast du jetzt auf diese Aufgabe eingesetzt? Und Gott hat einen Plan und den hat er den Menschen kundgetan. Ich will dir noch einmal hier ganz kurz bildlich zusammenfassen, weil er sagt, okay, wenn wir in seiner Liebe bleiben und wir müssen verstehen, er hat ihn uns kundgetan. Und er nennt uns nicht Sklaven, wir sagen einfach tu, 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 sondern er sagt, okay, ich bin Vater und ich möchte, dass du verstehst. Sagt er, am Anfang hat Gott die Welt wunderbar geschaffen. Und den Menschen in seinem Ebenbild gemacht, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Aber der Mensch hat gesündigt und ist abgewichen von Gottes Geboten. Aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, der die Schuld und die Strafe, die wegen unserer Vergehen auf uns lag, von uns genommen hat. Und, also da war das, und er ist von den Toten auferstanden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das ist, was er kundgetan hat. Das ist seine Geschichte. Und er sagt, eines Tages wird dieser Glaube dann, wie wir am Anfang gesungen haben, wird sichtbar werden. Wir werden da sein, wir werden es miterleben. Und er sagte, ich nenne euch nicht Sklaven. Ich sage nicht einfach Macht und mal schauen, was bei rauskommt. Sondern, hey, das ist mein Plan. Ich habe euch Freunde genannt. Und ich möchte, dass ihr diese Liebe, die ihr empfangen habt und meine Gedanken, meine Pläne für euch, dass ihr die weitergebt, damit auch andere diese Liebe empfangen und ausleben können. Ich muss noch etwas sagen zum letzten Teil von Vers 16, weil einige damit Schwierigkeiten haben und ich kann verstehen, wieso. Wenn er sagte, ich habe euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Und vielleicht hat der eine oder andere so im Geheimen nochmal versucht zu sagen, okay, vielleicht gibt er mir tatsächlich, worum ich bitte und hast für was gebetet und das ist nicht so eingetroffen. Und würde das bestimmt nicht im Gottesdienst laut sagen, aber du liest das und sagst in deinem Kopf, stimmt nicht. Ich habe es probiert, hat nicht geklappt. Er sagt hier, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen. Okay. Im Namen Jesus zu beten, ist kein Blankocheck, sondern die Behauptung, in Übereinstimmung mit Jesu Willen zu beten. Okay. Lass mich es erklären. Wenn du zu etwas hingehst und sagst, ich komme hier in Daniels Namen, in seinem Auftrag, ich soll das abholen, dann will der es mir aushändigen soll, sicherstellen, dass ich das tatsächlich für Daniel tue. Ja? Und deswegen haben wir manchmal nicht, dass er sagt, bittet in meinem Namen, es wird euch gegeben. Und du sagst, ja, habe ich doch gemacht. Ich habe gesagt, ich wünsche mir gerade ein neues Auto, ein neues Haus, eine neue Familie und alles wunderbar und Urlaub für 3 Monate im Jahr in Jesu Namen. Aber sagt er, ja, die Unterschrift ist aber nicht gedeckt. Weil, nicht weil Jesus nicht kann, sondern weil das nicht in seinem Willen war. Okay? Also in Jesu Namen, und das sollen wir bewusst machen, wenn wir sagen, ich bete in Jesu Namen, mach dir bewusst, bete ich wirklich in Jesu Interesse? Ist es in dem, was er wollen würde? Ja, weil wenn du jemanden vertrittst, dann sollst du ja deren Interessen vertreten. Und wenn du sagst, ich mache es in Jesu Namen, dann sagst du, ich mache es im Interesse Jesu. Und er sagte, was du wirklich in meinem Interesse bitten wirst, das werde ich euch geben. Aber du kannst nicht dein Interesse für sein Interesse einfach austauschen. Und das ist, warum, also ich habe von Leuten gehört, die sagen, ihr habt mir das erzählt, ne? Also, als ihr bei uns war, du hattest gebetet für eine Mannschaft, dass sie ein Spiel gewinnen. Ja, und sagte, Gott hat es nicht erhört, also ne? Muss man sein Zeugnis hören. Es ist wunderbar, wie Gott gewirkt hat. Ja, aber dann zu sagen, ja, aber ich kann nicht sagen in Jesu Namen, weil das ist gar nicht sein Interesse, das ist mein Interesse. Aber Gott ist nicht gebunden an mich, sondern ich bin gebunden an ihn. Er tut nicht alles, was ich will, sondern er möchte, dass wir tun, was er weiß, was wirklich gut für uns ist. Und dann kommt Jesus zum Abschluss nochmal auf das Gebot zurück. Dies gebiete ich, dass ihr einander liebt. Vielleicht verstehst du nicht alles. Ja, kann sein, du kannst es nicht verstehen, haben wir vorhin schon gesungen. Ich kann auch nicht alles erklären. Aber die Grundaussage ist klar. Nimm Gottes Liebe auf und gib Gottes Liebe weiter. Und er ist hier letzten Abend mit seinen Jüngern und sagt, okay, ich gebe euch dieses Bild von dem Weinstock. Und hier ist, was ich damit möchte, dass du im Kopf behältst. Wie von einem Weinstock dann durch die Reben es fließt und Frucht entsteht, so bleib in meiner Liebe. Nimm sie auf, nimm sie für dich in Anspruch. Sie ist da. Nimm sie auf und lass sie in dir wirken. Und aus dir wird Liebe herausfließen, was eine Frucht des Geistes ist. Wir können vieles besprechen, aber Frucht entsteht nur durch Beackern, nicht durch Bereden. Jesus hat nicht nur von Liebe geredet, er hat die Welt geliebt. Und wenn er sagt, er hat die Welt geliebt, dann beinhaltet das dich und mich. Er sagte, okay, wenn ihr mich liebt, dann liebt einander. Können wir das miteinander praktizieren? Dass wir sagen, nicht weil ich muss, nicht weil das sonst komisch rüberkommt, sondern Gott, der Schöpfer von wie vielen Milliarden Menschen sind wir im Moment gerade? 9, keine Ahnung, auf dieser Welt zeitgleich, er hat mich geliebt. Und ich bin ihm nicht egal. Und da ist sogar Jubel, Freude im Himmel, wenn wir uns bekehren. Und wir sollen uns seiner Liebe bewusst sein und sagen, okay, jetzt lass uns diese Liebe auch weitergeben. Dass wir das miteinander praktizieren, das ist, was er sagt, bleibt in meiner Liebe. Weil er wusste, die nächste Zeit wird hart für seine Jünger und vielleicht ist diese Zeit hart für dich. Aber sagte, du kannst es, wenn du in seiner Liebe bleibst und seine Liebe weitergibst. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du nicht darauf gewartet hast, ob wir gut genug sind, sondern du hast uns geliebt, weil du Liebe bist. Und du sagst, bleib da drin, verliert es nie aus dem Auge. Versucht nicht einfach weiter euer Ding zu machen, sondern mach es, dass wir es uns bewusst machen. Nichts und niemand, auch keine Fehltritte, können uns trennen von deiner Liebe. Aber die soll auch dazu führen, dass wir dich und den Nächsten lieben. Danke, dass du dazu befähigst. Und Herr, wir wollen gleich das Abendmahl nehmen und wollen in deiner Liebe bleiben, wollen uns diese Liebe bewusst vor Augen führen. Ich bete, dass du unsere Herzen vorbereitest, dass du uns hilfst zu verstehen. Du möchtest unser Freund sein. Du möchtest, dass wir verstehen, was deine Absicht ist und uns von dir geliebt, bewahrt und versorgt wissen. Herr, ich bete, dass jeder das heute Morgen annehmen kann und dass wir das miteinander ausleben können. Hilf du uns dabei. In Jesu Namen. Amen. Lass uns ein Lied singen, das